in Ananta Vijay und Nakula und Sahadev bliesen auf Sugosha und Manipushpaka. Der große Bogenschütze, der König von Kashi, der große Kämpfer, Shikandi, der Stadyumna, Virata, der unbezwingbare Satyaki, Drupadi, die Söhne Drupadi und die anderen, o König, wie der Sohn Subhadras mit mächtigen Armen, alle bliesen in ihre respektiven Muschelhörner. Erläuterung. Sanjaya informierte König Dhritarashtra sehr taktvoll, dass es ein unweises Verhalten sei, die Söhne Pandus zu täuschen und danach zu trachten, die eigenen Söhne auf den Sitz des Königreiches zu setzen. Die Zeichen wiesen deutlich darauf hin, dass die gesamte Kuru-Dynastie in dieser großen Schlacht getötet werden würde. Angefangen vom Großvater Bhishma bis hin zum Enkel namens Abhimanyu und anderen, einschließlich der Könige von vielen Staaten der Welt. Alle, die dort anwesend waren, waren dem Tode geweiht. Die gesamte Katastrophe war herbeigeführt worden von König Dhritarashtra, weil er die Politik seiner Söhne ermutigte. Das ist ein Text aus der Bhagavad Gita, in dem die Bühne beschrieben wird, über die das gewaltigste Kriegsgeschehen der Menschheit jagen würde. Die Schlacht von Kurukshetra. Ich möchte hierzu nichts weiter sagen, weil Hare Krishna, deine Schuhe sind aus Versehen noch an. Die kann man da beim die Schuhe, die kannst du noch da zum Schuhregal tun, bitte. Kann vorkommen manchmal. So, das ist die Schlacht von Kurukshetra. Bitte seid so gut, das weiter nachzulesen. Adishesh Prabhu, wir haben uns gedacht, dass es vielleicht besser ist, philosophische Texte zu nehmen. Was soll man dazu sagen? Außer, so ist es nun mal gewesen. Nicht, das ist fast alles, sei denn man erklärt die Namen und so weiter. Ich möchte heute gerne auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, nämlich eine andere große Bühne beschreiben, auf der eine Schlacht stattfindet, ohne Waffen, ohne Gewaltanwendung, mit einem ähnlichen Ergebnis. Genau wie auf dem Schlachtfeld von Kurukshetra die Menschen in Kontakt kamen mit Krishna und dadurch gesegnet wurden, so ist mit dem Erscheinen von Srila Prabhupada und der Verbreiten des Krishna-Bewusstseins ebenfalls das Gleiche erreicht worden. Sie haben Krishna erfahren in ihrem Leben. Ich möchte heute ein bisschen aus dem Tagebuch Srila Prabhupads vorlesen für euch. Das ist ein biografisches Tagebuch, also es ist von anderen gemacht worden, es ist nicht autobiografisch, also von Srila Prabhupada selber. Und fortfahren mit einer Vorlesungsreihe, die eben heißt Das Leben und die Lehren Srila Prabhupads. Es war im Jahre 1970 bis 71, wo wir uns jetzt einhaken werden. Prabhupada war nach Indien gekommen und hatte da großartig angefangen zu predigen. Es war für die Inder damals völlig überraschend zu sehen, dass Weiße die heiligen Namen Krishnas chanten würden mit Tilak auf der Stirn und Dhotis und Saris. Ein Reporter schrieb in eine Zeitung, als er die Hare Krishna Explosion in Indien sah: Wissen Sie, geschätzte Leser, was gerade geschieht? Sehr bald wird der Hinduismus sich über den ganzen Westen verbreiten. Die Hare Krishna Bewegung wird all das wieder gut machen, was der Hinduismus aus den Händen der Pagans, der invadierenden Muslims und Briten und so weiter angerichtet worden hat. Also ich habe den Satz verloren. Nicht? Der Prabhupada wird wieder gut machen, was hunderte von Jahren von kulturellem Chauvinismus in Indien angerichtet hat, von politischer Manipulation und Fremdherrschaft und so weiter. Das war also, so schrieben die Reporter in den Zeitungen damals, 70 und 71, völlig glühend vor Begeisterung über die Hare Krishna Bewegung. Srila Prabhupada machte eine Tour durch Indien und kam dann schließlich in der Adha Kumbha Mela in Allahabad an. Das ist ein Treffen, wo Yogis aus dem Himalayas zusammenkommen. Prabhupada wurde gefragt, was der Sinn von diesem Treffen ist, was bis zu 20 Millionen Leuten anzieht. Ein Festival, was keine Grenzen kennt. Prabhupada sagte, Sadhu Sangha, Gemeinschaft mit Heiligen, ist das Ziel eines solchen Festivals. Und er gab damals dann ein Motto, was das ganze Zusammensein der Schüler mit Prabhupada geprägt hat, nämlich das Motto der Hingabe. Ich möchte euch ein kleines Beispiel über dieses Motto geben. Einmal, ich glaube, da hatten wir geendet am letzten Mal, waren Srila Prabhupada mit einigen Schülern mit dem Zug durch Indien gefahren und hielten für kurze Zeit in Delhi. Und Srila Prabhupada sagte dann zu Yamuna Devidasi und ihrem Mann Gurudas, wir haben noch keinen Tempel in Delhi. Das war bei der Haltestelle. Bitte eröffnet einen Tempel für Krishna auf. Und die Schüler hatten genau eine Minute Zeit, ihre Sachen zu packen aus dem Apartment, oder wie sagt man, die Abteil, runterzusteigen vom Train und sahen dann vielleicht mit Tränen in den Augen, dem ausfahrenden Zug nach, in dem Srila Prabhupada weiterfuhr nach Bombay. Hingabe zur Anordnung des Wörternmeisters. Ich glaube, das ist ein schönes Beispiel für diesen Punkt. So, in der Adha Kumbha Mela hat Prabhupada ein Thema angeschnitten, von dem wir immer wieder sehr begeistert sind. Ich möchte euch gerne sagen, ich könnte mir vorstellen, das ist das Motto vom Leben der unserer Bhaktas und unserer jungen Bhaktins wird. Das ist sehr gut. Ihr findet es zitiert in dem Prabhupada Lilamrita Band 4 auf Seite 171, wenn ihr es doch einmal in Ruhe nachlesen möchtet. Ich erinnere mich an einen meiner Lehrer in unserer Schule, der uns damals sagte, wenn du denkst, ich werde die Prüfung mit Auszeichnung bestehen, dann wirst du erstklassig bestehen. Wenn du denkst, ich werde meine Prüfung erstklassig bestehen, dann wirst du wahrscheinlich drittklassig bestehen. Und wenn du denkst, ich werde irgendwie meine Prüfung in der dritten Klasse bestehen, also drittklassig bestehen, dann wirst du mit Sicherheit fehlschlagen. Das bedeutet, wenn du etwas mehr erwartest, als in deiner Kapazität liegt, dann wirst du zur Zeit, wenn du geprüft wirst, mit Sicherheit durchkommen. Wenn wir also chanten, den Hare Krishna Mahamantra chanten, sollten wir das nicht nur eine Stunde oder zwei Stunden machen. Nein, wir sollten es praktizieren. Und diese Praxis wurde von Haridas Thakur gezeigt, der fast 24 Stunden täglich chantete. Weil wir dies jedoch nicht können, deswegen müssen wir uns immer im Dienst von Krishna beschäftigen. Das wird uns dazu bringen, uns an Krishna zu erinnern. Prabhupada sagte, dass das Chanten von Hare Krishna genau wie das Brüllen eines Löwen sei. Genauso wie ein Löwe die kleinen Geschöpfe erschreckt, So erschreckt auch das Chanten des Hare Krishna Mahamantras alle sinnvollen Reaktionen und jagt sie davon. Er warnte, wiederholt die Devotees, das gefährlichste Vergehen zu vermeiden, nämlich Sünden zu begehen im Vertrauen auf die Kraft des Chantens der heiligen Namen. So, hier gibt uns Prabhupada also den Ratschlag und die Unterweisung, uns zu bemühen für unser spirituelles Leben. Nicht lauwarm zu sein. Mein Blut ist Lava und kein Himbeersaft. So ist das bedeutende russische Volkslied in diesem Zusammenhang. Man muss Krishna-Bewusstsein mit Ernsthaftigkeit und einer großen Bemühung ausführen. Dann erst ist es möglich, mit Sicherheit den Test, der zur Zeit unseres Todes auf uns kommt, zu bestehen. Das ist die Unterweisung, die uns Prabhupada hier gibt. Unser Seminar heißt Das Leben und die Lehren Srila Prabhupada. Denn wenn wir eine Persönlichkeit studieren, nur von außen, von ihren Tätigkeiten her gesehen, werden wir nicht so sehr die Essenz dieser Persönlichkeit verstehen. Deswegen wollen wir, um Prabhupada besser zu verstehen, auch immer wieder einblenden lassen, was er zu bestimmten Zeiten den Devotis gesagt hat, an Unterweisungen. Das ist der Sinn. In Gorakhpur führte Srila Prabhupada, das war 70-71, das Singen von Jayaradha Madhava vor der Vorlesung ein. Auch jetzt noch ist es Brauch in den ISKCON-Tempeln, dieser Einführung von Srila Prabhupada folgend, vor jeder Vorlesung das Jayaradha Madhava zu singen. Und der Grund ist im folgenden Ausspruch Prabhupads zu sehen. Er sagte, dieses Lied gibt ein wirkliches Bild von Gott. Er ist da in der spirituellen Welt, Yamuna, Tira, Vana, Vana heißt Wald, wo der Yamuna-Fluss fließt. Er ist umringt von liebenden Gottgeweihten, für die er das einzige Du ist, nicht? Die sich ganz auf ihn beziehen, und so weiter. Und in einer Vorlesung sagte er auch noch einmal, was wir eben gehört haben. Mein Guru Maharaj, sagt er von seinem eigenen spirituellen Meister, wollte nicht müßige Schüler. Und ich befolge diesen Wunsch meines spirituellen Meisters. Ich bin niemals müßig. Ihr wisst damals, das gehört zu einem meiner Lieblingsthemen, als Prabhupada nach Deutschland kam und seinen deutschen Schülern Unterweisung erteilte, war es so, wir hatten Srila Prabhupada im Flughafen in Frankfurt begrüßt. Das war eine unglaubliche Szene. Lasst uns kurz mit Hilfe einer Beschreibung nach Frankfurt reisen. Der ganze Flughafen ist vom Chanten der heiligen Namen ganz kribbelig geworden, weil wir so intensiv gechantet haben. Wir haben Prabhupada dann zu einem Raum gebracht für Very Important Persons, also VIP Lounge, und haben ihm die Füße gewaschen, wie es in der vedischen Zivilisation Brauch ist, und das Wasser über alle Reporter gespritzt, und damit die vernünftige Dinge in ihre sinnvollen Köpfe kriegen. Und dann sind wir mit einer großen Wagenkolonne nach Schloss Rettershof gefahren und haben einen langen Grüßungskirtan gemacht. Wir sind alle vorangestürmt, dass wir Prabhupada begrüßen konnten mit einem Kirtan. Und ich weiß noch, ich hatte die ganze Nacht vorher den Haupteingang geschrubbt, um die Farbe wir hatten da noch gestrichen, um die Farbtopfer wegzuwaschen. So bis 2 Uhr morgens hatte ich geschrubbt mit Terpentin und diesen Kratzbürsten mit Eisen, und hatte mich so gefreut, dass Prabhupada jetzt über die Treppe rübergehen soll. Aber Prabhupada nahm den Nebeneingang. Das war für mich total katastrophal. Und wir haben dann einen Kirtan gemacht für lange Zeit in der Halle, und als Prabhupada schon in seinem Zimmer war, haben wir nicht mehr aufgehört, weil wir so begeistert waren. Und dann hat Prabhupada uns nach oben gerufen Und wir sind dann alle, haben alle versucht, in ein viel zu kleines Zimmer reinzupassen. Da waren Devotees, die kauerten, und darüber hingen so andere Devotees, die sich an den Wänden festhielten, um mich rumzuballen. Und Prabhupada hatte da über dieses Motto wieder gesprochen. Er hatte gesagt, ich war niemals, niemals müßig in meinem Leben. Ein Devotee sollte niemals müßig sein. Er sollte sich immer beschäftigen in Krishna. Weder chanten oder lesen oder Service machen für Krishna oder über Krishna sprechen zu anderen oder Krishna-Bewusstsein verbreiten. Das wird ihn retten vor dem Angriff Mayas. Er sollte, so sagte Prabhupada, niemals sein wie die Diener im Dalhousie Park. Die gehen in Kalkutta morgens, verabschieden sich von ihrem Meister und gehen in den Park und rasten dann. Der ganze Park ist voll mit Rastleichen. Und am Abend kommen sie zurück zum Meister und er fragt sich, was hast du denn gemacht? Ich war den ganzen Tag busy, den ganzen Tag beschäftigt. So sollten wir nicht sein. Wir sollten uns heute Abend fragen, was habe ich getan für Krishna heute? Was habe ich gedacht für Krishna heute? Was habe ich mit meiner Intelligenz verstanden für Krishna heute? So sollten wir, so werden wir immer auf der spirituellen Ebene sein und vor dem Angriff Mayas behütet werden. Kayena Manasavacha, was ich getan habe mit meinem Manas, meinem Geist, was ich gesprochen habe mit meiner Stimme, was ich getan habe mit meinem Körper, verstanden habe mit meiner Intelligenz, das offeriere ich dir heute, Krishna. So geht der Devotee zu Bett. Und wenn es nicht genug war, dann tut er morgen am nächsten Tag mehr. So. Zu diesem Zeitpunkt dann erhielt Srila Prabhupada eine Information, dass es möglich sei für ihn, nach Russland einzureisen und dort Vorlesungen zu geben. Ein Professor Kotowski, der wohl brieflich kontaktiert worden war mit Devotees, lud ihn ein, und es war jedoch sehr, sehr kalt zu dieser Zeit in Russland. Und die Devotees sagen, nein, Prabhupada, warte noch hier. Außerdem ist gerade die Mango-Zeit ausgebrochen. Wenn ihr noch nicht in der Mango-Zeit in Indien wart, könnt ihr euch nichts darunter vorstellen. Die Mango-Zeit in Indien, da gibt es Mangos. Und zwar verschiedene Arten, so dass man morgens, spätmorgens, am Vormittag, am Spätvormittag, zur Mittagssonne, am frühen Nachmittag, am späten Nachmittag, am Abend und in der Nacht verschiedene Arten von Mangos essen kann. So gut sind die. Ist nicht? Du kennst es noch. Mangozeit in Indien heißt Gaumenzeit in Indien. Ist es nicht so? Es gibt so verschiedene Arten, die kleinen Grünen zum Beispiel, die so gelb sind wie lodernde Flammen, nicht? Die rot, die anderen, die rot werden, die man so drückt und auslutscht. Nicht? Ja. So gut ist es. Besser als Erdbeeren mit Schlagsahne noch. So, Prabhupada sagte aber, statt hier die Mango-Jahreszeit abzuwarten, gehe ich lieber nach Russland in den Schnee, um für meinen spirituellen Meister zu predigen. Zu predigen oder Service zu tun und dabei ein bisschen Entsagung auszuführen. Für die Freude von Guru und Krishna. Also wir sind als Bhaktas, sehen wir uns als die Schüler von Srila Prabhupada an. Sagen wir für die Freude von Srila Prabhupada und Krishna. Das gibt unserem Leben einen besonderen Geschmack. Das ist das Salz der Erde. Das Salz des Lebens. Bewusst etwas zu tun, zur Zufriedenstellung für Srila Prabhupada und Krishna. Und dabei auch ein bisschen sich zurücknehmen, ein bisschen Entsagung zu machen. Das wird uns wirklich glücklich machen. Weil es uns auf die spirituelle Ebene erhebt. Prabhupada brach also seine Indien-Tour ab, um in den das Eis und Schnee von Russland zu gehen und dort zu predigen. Im Bhagavatam finden wir eine Beschreibung über solch einen reisenden Paramahansa, Vaishnava des Herrn. Narada Muni sagt dort: Ich reise über die ganze Welt und bin völlig zufriedengestellt. Ich reise ohne Stolz und Neid. Ich reise überall hin durch die Gnade des allmächtigen Vishnus, selbst in die transzendentale Welt, ohne Einschränkung. Denn ich bin fixiert in Hingabe zum Herrn. Ich reise, indem ich konstant die Herrlichkeiten des Herrn singe und verbreite und die transzendentale Botschaft auf dem Wiener Instrument mache. Ein Instrument, was mit transzendentalem Klang erfüllt ist und mir vom Herrn gegeben wurde. Manchmal gibt es in den Musikvideos der großen Gitarristen, die spielen sich in den Himmel hinein und dann sieht man, wie die Landschaft vorbeifliegt und so weiter und so fort. Dieses archetypische Bild des durch Musik reisenden Gitaneros findet seinen Ursprung in Narada Muni, der auf seiner Wiener spielt und durch die Klangschwingung durch das ganze Universum hindurch reist. Er kam noch an in Kuala Lumpur, das ist die Hauptstadt von Malaysien, wo er eine wichtige Lehre den Predigern des Krishna-Bewusstseins gab. Viele Live-Member oder viele Inder luden damals Srila Prabhupada ein, bei sich zu Hause zu essen. Man weiß in der indischen Kultur, dass wenn ein Heiliger in das Haus kommt, absorbiert er die sinnvollen Tätigkeiten durch sein Dasein. Besonders dann, wenn er was isst. Deswegen, wenn ein Heiliger kommt, will man ihm unbedingt etwas geben. So, Prabhupada jedoch nahm nicht die Einladung an zum Essen in Häusern, wo nicht vegetarisch gegessen wurde. Er war nicht bereit, die großen karmischen Reaktionen zu tragen, die auf das Tierschlachten und auch Tieressen folgten. Nicht? Es ist sehr wichtig für uns als Prediger, dass wir uns das zur Regel machen, wenn wir eingeladen werden, irgendwo zu essen, nicht in Häusern, wo Fleisch gegessen wird. Da können wir allerdings Früchte zu uns nehmen. Mit Schlagsahne. Oder so. Aber nicht gekochte Nahrung. Sehr, sehr wichtig. Wir haben das in unserer Erfahrung als Prediger manchmal mit sehr müden morgens bezahlen müssen. Durch dieses Essen wurde man müde, man fühlte sich traurig oder nicht elanvoll im Krishna-Bewusstsein. Also das ist eine interessante Lektion, denke ich. Dann ging er weiter nach Australien, flog nach Australien und wurde am Flughafen gleich begrüßt von einem australischen Reporter. Warum sind Sie hierher gekommen? Prabhupada lächelte und sagte: Ich bin wie ein Verkäufer. Genau wie ein Verkäufer zu verschiedenen Orten herkommt und etwas präsentiert, so habe ich etwas zu präsentieren. Chaitanya Charitamrita sagt Chaitanya Mahaprabhu in dieser Stimmung: Ich habe die eine heavy Last mitgebracht an Früchten der Liebe zu Gott. Ich bin bereit, diese Früchte zu verkaufen, wenn jemand auch nur einen Bruchteil des Preises bezahlt. Was ist dieser Bruchteil eines Preises, der uns die Kaufkraft gibt, die Früchte des Krishna-Bewusstseins zu kriegen? Ist der Wunsch, es zu haben. Nicht? Jemand, der nicht den Wunsch hat, einem Prediger zuzuhören, ist wie ein Topf, der umgekehrt im Regen steht. Er wird sich niemals mit Wasser füllen. Wenn der Topf jedoch aufrecht steht, wird er bald voll sein. Das ist wichtig, nur so kann man das. Prabhupada sagte also, er sei nach Australien gekommen, um seine transzendentalen Früchte sozusagen loszuwerden. I'm just a traveling salesman. Ich bin nur ein reisender Verkäufer. In Deutsch klingt es so, wenn wir Verkäufer hören, dann denken wir, ach, kauf mich, kauf mich. Dann kommt uns sofort unser kapitalistisches Erbe mit einem Schlag ins Genick und man ist nicht so froh über diesen Begriff. Aber hier geht es um eine andere Gebrauch und ein anderes Verständnis von dem Begriff kaufen und verkaufen. Es geht darum, transzendentale Inspiration zu geben und aufzunehmen. In der Bhagavad Gita spricht Krishna darüber, indem er sagt, so, jetzt wird das Baby ekstatisch, weil es jetzt Krishnas Vers hört. Anje tvevam ajananta shrutvanyebhya upasate tepi chati tarantyeva mrityum shruti parayana. Es gibt diejenigen, obwohl sie nicht konversant, also nicht vertraut sind im spirituellen Wissen, die doch anfangen, die höchste Person zu verehren, weil sie über ihn von anderen hören. Aufgrund ihrer Tendenz, von Autoritäten zu hören, transzendieren sie den Pfad von Geburt und Tod. Prabhupads Früchte, die er brachte, waren nicht gewöhnlich, sondern helfen seinen Zuhörern, die offen zuhören, den Pfad von Geburt und Tod zu transzendieren. Das sind die Früchte des Krishna-Bewusstseins. Sehr außergewöhnlich. So, in Sydney nun traf Prabhupada auf Devotees, die so frisch waren wie der Morgennebel. Also kaum Erfahrung im spirituellen Leben. Prabhupada fragte, kam an und die Devotees waren nicht mal am Flughafen, weil sie die Zeit verschätzt hatten. Und so ist Prabhupada dann mit dem Taxi im Tempel gekommen und da waren die Devotees gerade auf dem Weg zum Flughafen, um ihn abzuholen. So kam er alleine in den Tempel an und als Srila Prabhupada dann war Prabhupada da und bat um etwas zu essen, weil er hungrig war von der ganzen Fahrerei. Dann kamen die Devotees rein, das Gemüse war angebrannt, es war ungenießbar, der Reis war auch am Boden angebrannt, vor Aufregung kann man ja verstehen. Prabhupada tolerierte jedoch seine unwissenden Schüler und ging dann demütig selber in die Küche, um sich was zu kochen, weil er hungrig war. Ihr seht, der reine Gottgeweihte reist nicht um Ansehen oder eine interessante Rezeption zu kriegen, sondern um als Diener, als Verbreiter der Bewegung von Krishna-Bewusstsein. Und Srila Prabhupada installierte dort in Australien die Radha Krishna Detis sogleich. Prabhupada, als er wegging und diese Detis so in den Händen seiner unreifen Schüler, die also nicht mal kochen konnten, richtig ließ, betete: Mein lieber Herr, ich lasse dich jetzt zurück in den Händen der Mletschers. Ich kann unmöglich verantwortlich für dich sein. Bitte sorge für dich selber. Du hast alle transzendentalen Energien. Prabhupada, ihr könnt hieraus Srila Prabhupadas Mut sehen. Mut, das ist ein Wort, was selten übersetzt wird in der Gemeinschaft mit Devotees. Man könnte es Gemütshaltung sehen oder innere Stimmung. Nicht? Irgendwie den bedingten Seelen den höchsten Nutzen zu erweisen. Srila Prabhupadas Mut sehen. Mut, das ist ein Wort, was selten übersetzt wird in der Gemeinschaft mit Devotees. Man könnte es Gemütshaltung sehen oder innere Stimmung. Nicht? Irgendwie den bedingten Seelen den höchsten Nutzen zu erweisen. Das war Prabhupads Mut. Irgendwie Krishna-Bewusstsein zu verbreiten und den Krishna zu geben. Hier, nimm Krishna! Prabhupada hat nicht gewartet, ob wir qualifiziert dazu sind. Nicht? Das ist die Stimmung. Das nennt sich Barmherzigkeit. Wenn heute zu dir jemand kommt, Oliver, und sagt, hier Oliver, nimm diese 10 Millionen Mark. Können wir ja wahnsinnig gut gebrauchen, nebenbei gesagt. Würdest du sagen, sofort, weil du ein rechtschaffender Mensch bist und guten, noblen Eigenschaften, wieso denn ich? Was habe ich denn gemacht? Ist vielleicht eine Täuschung, würdest du sagen. Aber der Mann würde sagen, du würdest vielleicht sagen, sie kennen mich ja noch gar nicht. Vielleicht gebe ich das Geld ja für Wuseleien aus. Der Mann sagt, nein, Oliver, nimm! Mir ist egal, ob du qualifiziert bist. Ich mach dich einfach. Das ist die Barmherzigkeit eines reinen Gottgeweihten. Auch ohne, dass der Empfänger qualifiziert ist, hat Srila Prabhupada uns das Geschenk des Krishna-Bewusstseins in die noch schmutzigen Hände gegeben. Wir verstanden nicht mal, dass es Zeit ist, die Hände mal zu waschen. Das heißt, von dem unsauberen Handwerk abzulassen. Und Prabhupada hat das so gegeben. Ist das nicht wunderbar? Das ist Mercy. Das ist Kripa. So. Nun, in Moskau besuchte Srila Prabhupada, also 1971 kam dann Srila Prabhupada nach Moskau, nachdem er über diese Zwischenstation geflogen ist. Und obwohl er eigentlich nicht so viel tun konnte, jetzt von äußeren Dingen gesehen, war sein Besuch doch der Funken, der eine spirituelle Revolution auslöste. Lasst mich erläutern. Vor einiger Zeit hatte ich ein Gespräch mit einem guten Devotee-Freund, Kripa Meyer, der zu mir so am Telefon unter Freunden sagte, ich werde verrückt, Satchinanda, warum denn jetzt Eis auf dem Kopf oder irgendwas, vielleicht kannst du es noch ein, nein, nicht so, jetzt ist schon wieder, sind 5 Riesenlaster losgefallen, gefüllt mit Gewürzen, also diesen Überlandtrucks mit, kennt ihr die, diese Riesenabteilung haben, nach Moskau. Ja, wieso denn? Ja, was macht dich daran so quirlig? Du verstehst nicht. Das war ein Anruf aus Russland. Die Devotees sind da, geben da Kochkurse im Fernsehen. Krishna kochen. Kochen für Krishna heißt die Sendung. Nicht? Und die ganzen russischen Hausmutterchens, die das sehen, also Löffel rein und links umrühren und rechts umrühren und so weiter, nicht? Sind jetzt so begeistert mit dem Kochen für Krishna, dass die sich Gewürze kaufen wollen. Und deswegen gehen von England immer Lastwagen darüber. Der Rubel rollt sozusagen, nicht? Die Devotees haben da einen Gewürzimport und eröffnet, weil die so viel Nachfrage haben von der Sendung Kochen für Krishna. In Italien haben wir einmal eine Sendung gehabt, nur dass ihr als die hieß auch irgendwie Kochen für Krishna, und da sagten dann die Devotees so, jetzt haben wir alle gekocht, also es war live, die sagten, gaben die Anweisungen und die Leute standen an der am Kochherd und schütteten das rein und sagten, und jetzt sollen alle Zubereitung vor das Radio gestellt werden, hat der Ansage gemacht. Und dann bringe man ein Bild von Prabhupada und Krishna herbei. Man findet es in den Büchern so und so und so und so. So sind wir alle fertig jetzt. Und jetzt werden wir es opfern.
Jetzt und haben die da eine wunderschöne Nama Om Vishnu Padaya Kling Ling 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 Krishna Vistaya Bhutale Ling 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 Shimate Bhakti Vedanta. Und so durch das Radio haben sie alles geopfert. Eine ganze Nation hat zu Krishna geopfert. Kocht für Krishna. Also deshalb Srila Prabhupada, ich möchte euch sagen, wieso wir sagen können, Prabhupada war die Ursache von diesem sagenhaften Erfolg. Ich habe jetzt nur ein Beispiel gegeben. Die Devotis bauen gerade in Moskau einen Tempel wo 5000 Leute reinkommen. 5000. Was sagst du nun, Petra? So soll es in Heidelberg auch sein. 5000 Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? So viel ist in der Halle drin gewesen, wo wir den Film gesehen haben, Nityananda live in Konzert gestern. Das waren genau 5000 Leute. So viele sind interessiert, eine Lecture zu hören. Wenn Adi Shesh da sein Bhakta-Programm machte, würde er vielleicht 300 Bhaktas haben, die er ausbildet oder so. Stell ich das mal vor. Das ist kaum vorstellbar. So, wie können wir sagen, dass Prabhupada der Funke da ist? Erstmal, was war sein Besuch? Wir haben noch 3 Minuten, bis wir enden. Sein Besuch sah so aus, er war von Kotowski eingeladen worden, aber Kotowski, als er seinen Gast dann sah, leuchtend vor spiritueller Energie, hatte Angst um seine Position. Wie er merkte, wie Prabhupada überall predigte, Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes, und wir müssen aufwachen vom materiellen Traum und ihm dienen. So hatte er sich den Swami nicht vorgestellt. Er hatte seine Bücher gelesen und wusste, er ist der Autor von diesen spirituellen Klassikern, die am meisten verteilt werden über die ganze Welt. Aber er sah jetzt Prabhupada, der nicht einfach nur ein neutraler, distanzierter Indologe oder Sanskrit-Gelehrter war, sondern ein reiner Geweihter, der Krishna im Herzen trug. Und so hat Professor Kotowski aus Angst, in dem damaligen Regime aufzufallen und vielleicht entlassen zu werden, nur verhältnismäßig wenige Vorträge für Srila Prabhupada arrangiert. Ich möchte euch ein kleines Gespräch wiedergeben. Prabhupada sagte zu Professor Kotowski: Wir haben in den vedischen Schriften eine unmissverständliche Autorität, nämlich Krishna. Wir haben empirischen, also durch Forschung belegten Beweis für seine Existenz. Wir müssen uns ihm deswegen ergeben. So predigte Srila Prabhupada zu diesem atheistischen Professor. Ihr wisst, der Kommunismus heißt atheistischer Materialismus. Atheistic Materialism? Ist es nicht so? Atheist. Wie ist das Wort? Wer hat von euch Marx gelesen? Ich auch wieder. Du warst doch im kommunistischen Jugoslawien. Wie? Hast du vergessen? Atheistischer Materialismus. Also so auf diese. Naja, du warst nicht gesagt. Historisch aber eine Formulierung, ja. Es gab da so einen ganz bestimmten Slogan, die hatten. Ich weiß es schon, also es ist irgendwo, ich habe ja auch damit gelesen. Ist egal, irgend so Materialismus jedenfalls. Ist jetzt egal. So, Prabhupada stellte dem gegenüber, es gibt eine unmittelbare Autorität. Wir haben empirische Beweise für ihn. Er spricht zu uns in den Vedas. Wir müssen uns ihm hingeben. Ja, sagte da Professor Kotowski. Die Geschichte, im Marxismus ist sehr viel Wert auf Geschichte und eine Geschichtsanalyse gelegt worden, zeigt uns, dass Menschen sich immer wieder einer Autorität hingeben und die Autorität dann gegen die Autorität revolutionieren und sie über den Haufen werfen und dann wieder eine neue Autorität finden. So besteht die ganze Geschichte aus Revolutionen. Und Prabhupada sagte, ja, solange man sich materiellen Ideologien hingibt, aber wenn man sich Krishna hingibt, da hört das Revolutionieren auf. Und er gab das Beispiel von einem Kind. Wenn ein Kind schreit, constantly in need, ständig voller Bedürfnisse, nicht schreit, dann mach es von einem Schoß zum anderen gewechselt werden. Der Onkel nimmt es und weiter. Rebbe! Die Tante kriegt es. Rebbe! Der Freund kriegt. Rebbe! Es hört nicht auf. Wenn aber schließlich die Mutter das Kind nimmt, hat das Schreien des Kindes ein Ende. So sagte Prabhupada zu dem atheistischen Professor, wenn wir letztendlich bei Krishna Zuflucht gesucht haben, dann hört der Wechsel der Autoritäten auf. Punkt. Nun, ihr mögt denken, wenn ihr das so hört, ja, wie kann man so predigen zu einem, der noch nicht mal die Krishna akzeptiert hat? Doch ihr versteht, das macht nicht eure Frage sein, aber in dieser Frage wird nicht die unglaubliche Kraft eines reinen Gottgeweihten verstanden. Wenn der reine Gottgeweihte predigt, mögen wir es zuerst nicht verstehen. Aber wenn wir es hören, das hat seinen Effekt. Das ist meine eigene Erfahrung mit Srila Prabhupada. Als ich ihn in London das erste Mal predigen hörte, live. Ich bin ja nach London gefahren, als ich noch ein Freund Krishnas war. Nicht? Prabhupada diskutiert. Da habe ich gedacht, das lasse ich jetzt nicht mit meiner Intelligenz gefallen, habe ich gesagt. Ich werde Prabhupada jetzt herausfordern und aufs Glatteis legen. Habe ich, nicht? Rebellische Natur. Habe dann eine Frage gestellt. Ich will darüber jetzt, wenn ihr solche interessiert, können wir es zu einem anderen Zeitpunkt mal diskutieren. Weil ich einfach das nicht so annehmen konnte, wie Prabhupada einfach Absolutes, absolute Werte in den Raum gesetzt hatte. Das konnte ich nicht, die er nicht logisch erklärt hat, wo er nicht logische Schritte, für mich nachvollziehbare Schritte gemacht hatte, um dorthin zu kommen. Aber ich muss euch sagen, selbst als Prabhupada mir auf meine Antwort eine Frage gab, auf meine Frage, herausfordernde Frage, die Antwort gab, ist das reingedrungen in das Herz? Und dann habe ich mich entschlossen, Devotee zu werden. Der reine Gottgeweihte, indem er Krishna präsentiert, wie er ist, hat eine unglaubliche Potenzie, uns zu läutern. Gut, ich möchte hier zu einem Ende kommen und euch einladen, morgen die Vorlesung abends zu besuchen oder morgens, vielleicht, ich weiß noch nicht genau. Wir werden hören, was sich in Russland noch ereignete. Wir werden hören über Prabhupada, wie er über eine ganz andere, eine sehr interessante Sache ins Predigen einführte, die wir auch tun. Wir werden über Masseneinweihungen in Amerika hören. Und die kritische Frage analysieren. Prabhupada hat sehr viele eingeweiht. Sind noch so viele da, wie er eingeweiht hat? Wir werden uns damit auseinandersetzen, mit dieser ein Zweifel. Wir werden einen Zweifel diskutieren. Und wir werden von einer glorreichen Schlacht um Bombay hören. Das möchte ich nur als Stichwort sagen. Gut, hier bin ich dann am Ende eingetroffen. Habt ihr vielleicht zu irgendetwas, was ihr gehört habt, eine Frage oder möchtet ihr ein bisschen über Prabhupadas Natur noch mehr hören? Findet ihr es gut, diese Art von Vorlesung? Kriegt ihr ein bisschen mehr von Prabhupada mit? Wir singen immer die Guru Puja. Wir müssen doch wissen, was ist das für eine Persönlichkeit, die wir verehren. Und das geht nirgendwo besser, als wenn wir schauen, wie er in seinem Leben gelebt hat. In Beziehung zu den Schülern, zu den Außenstehenden und so weiter und so fort. Gut, Adishesh Prabhu. Ach so. Wiederholt, ja. Srila Prabhupada sagte einmal, versteht ihr Adishesh-Frage, oder vielleicht sollte ich sie doch mal wiederholen. Wie ist es bei neueren Devotees? Die nicht absolute Werte, also können die auch so absolut predigen. Wenn du jetzt zum Beispiel Nils, deine Freunde in Hannover findest, ist es ratsam einfach zu sagen, Krishna ist Gott und wir müssen uns ihm hingeben. Nicht? Das ist die Frage von Adishesh Prabhu. Prabhupada hat uns einmal zwei Dinge zum Predigen gesagt. Erstmal, man sollte entsprechend seiner Verwirklichung predigen. Der reine Gottgeweihte sagt, ich möchte da noch einen Punkt, also so einen Nebenpunkt machen. Auch Prabhupada hat nicht nur so gepredigt. Srila Prabhupada hat zum Beispiel in einer glänzenden Erläuterung zu einem Text im zweiten Kanto sehr klar die einzelnen rationell nachvollziehbaren Schritte erläutert, wie man die Überseele verstehen kann. Das ist ein glänzender Text, wenn ihr interessiert seid daran, ich müsste ihn suchen, es geht relativ schnell, ich kann ihn dann sagen. Es geht da so rationell, da kannst du, wenn du die Punkte verstehst, da kannst du jeden davon überzeugen, dass er nicht der Körper ist und dass es eine Überseele gibt, die zusammen mit der Seele im Herzen gegenwärtig ist. Ich möchte euch bitten, diese Aussage zu prüfen für euch selber und den Text dann selber nachzulesen. Ich würde vorschlagen, dass wir Folgendes machen. Ich hänge den einfach auf schwarze Brett, also die Textnummer. Wir nennen ihn das Heranführen, den Heranführungstext können wir ihn ja nennen, zu einem logischen Verständnis. Wisst ihr, dann könnt ihr es in eurer privaten Lesezeit lesen, diesen Text. Das möchte ich also noch dazu sagen. Er hat nicht nur auf diese Weise gepredigt, die ich eben gekennzeichnet habe. So, uns hat er angewiesen, entsprechend unserer Verwirklichung zu sprechen. Und dann kommt ein ganz wichtiges Prinzip beim Predigen. Man sollte niemals mehr geben, als jemand verdauen kann. Zum Teil muss man sich da sehr, sehr beschränken. Also, ich hatte eben gesagt, bei manchen Themen einfach nicht drüber sprechen, eine Mundschraube auftun. Man predigt ja nicht für sich selber, sondern um andere zu erheben. Man sollte niemals, das Predigen sollte wie das Austeilen eines guten Festmahls sein. In Indien, wenn man isst, kriegt man erst ein bisschen auf den Teller und isst dann, und dann kommt der Gastgeber nochmal herum und gibt ein bisschen mehr. Und man wird eigentlich immer hungriger und immer, es ist so eine angenehme Erfahrung. Es ist so angenehm, die Erfahrung. So soll das auch beim Predigen sein. Immer ein bisschen auf einmal, dann ein bisschen mehr, dann ein bisschen mehr, dann noch ein bisschen mehr, so weiter. Dass der Zuhörer eine angenehme Erfahrung dabei macht und nicht, dass man ihn so überwältigt. Gut, das als Antwort auf Adishesh Prabhus Frage. Habt ihr noch eine andere Frage zu diesen Themen? Oliver?
Das kommt morgen.
Ja.
Nein, nein, er war eingeladen, denn damals konnte man nur einreisen anhand einer Einladung von dem Professor Kotowski, der Leiter der Indologischen Fakultät war. Nicht so auf diese Einladung hin kam er ins Land herein. Und das, was du jetzt erinnerst, kommt dann spät. Traf nicht nur ein Russland, sondern auch einen indischen Diplomatensohn. Und wir werden hören, wie das dann geht. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier die Vorlesung. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es ist für mich als Schüler ein sehr liebes Thema, über meinen Spiritual Meister zu sprechen, der unser aller Retter ist. Ohne Srila Prabhupada säßen wir hier überhaupt gar nicht. Und ich bin natürlich sehr froh, wenn die Devotees aufmerksam zuhören, mit Respekt und Achtung und mit dem Wunsch zu lernen von Srila Prabhupadas Lehren, weil jeder von uns erfahren hat, wie, wenn man diese Lehren aufnimmt und versucht, nach ihnen zu leben, dann geht das Leben so schön und schnell und einfach voran im Krishna-Bewusstsein. Wir müssen den Fußspuren von Srila Prabhupada folgen. Sie führen aus der materiellen Welt zu Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaur Premanandi Adi Adi Bo.